Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, zuerst einmal einen ganz herzlichen Gruß von Lars Reimann, der zweite Pastor oder der andere Pastor neben mir. Der sollte heute hier eigentlich stehen, der ist krank geworden und insofern habe ich das heute mit der Predigt hier übernommen. Ich möchte mal einsteigen mit einer Frage an euch. Wisst ihr, was für einen Pastor richtig schwer ist? Wenn Teile seiner Familie im Gottesdienst sitzen. Also, oder für Predigende überhaupt, Predigerinnen, Prediger, das ist irgendwie nicht so ganz einfach. Also zum Beispiel heute Morgen. Meine Tochter fragt mich, also die ist jetzt auch immer hier, Konfi und so, ne? Fragt mich, Papa, worüber predigst du denn heute? Und dann habe ich so gedacht, oha, Reifen oder Rückzug, okay, das ist so auf Konfi-Ebene, ein bisschen schwer vielleicht zu verstehen. Und dann habe ich gesagt, du, wenn man im Leben in sowas drinne ist, was man merkt, das tut einem eigentlich nicht so gut. Und du willst das dann verändern und du veränderst es dann. Dann musst du nicht überrascht sein, wenn sich auch das erstmal nicht so gut anfühlt. Also nach der Änderung fühlt es sich nicht gleich gut an. Ja, sie hat dann auch so geguckt, Also so 50%, glaube ich, hatte sie ungefähr eine Idee davon, worüber ich heute predigen werde. Und dann habe ich gesagt, also machen wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel jetzt, da ist so ein Kind, das hat sich angewöhnt, immer wenn das nicht so passiert, wie es das gerne möchte, fängt es an zu heulen. So, und jetzt merkt das, dann wird es auf Dauer ziemlich einsam. Keiner mehr will mit diesem Kind spielen irgendwann, wenn es ja immer gleich heult, wenn man nicht das gespielt wird, was es will. Dann nimmt sich das Kind vor, das nicht mehr zu tun. Eine neue Art, ein neues Leben, einen neuen Weg zu gehen. Und dann passiert das erste Mal das auch so wieder mit anderen oder mit den Eltern. Und dann denkt es, nein, jetzt nicht heulen, sondern jetzt irgendwie sich dem auch mal aussetzen. Und dann muss das Kind erstmal vielleicht durch so eine Krise durch. Also dann fühlt sich das erstmal gar nicht so toll an für dieses Kind. Und dann denkt es, ach, heulen, das ist doch viel einfacher. Und dann hat es die Versuchung, einfach wieder zu heulen und wieder zurückzugehen. Okay, sagt meine Tochter, kannst du das so sagen, Papa? Ja, mache ich. Habe ich jetzt heute hier gemacht. Also Rückzug oder Reifen? Das ist die Frage, die ich jetzt heute mal so ganz speziell auf den Punkt bringen möchte in dieser ganz großen Geschichte hier. Es geht ja um Wüstenzeiten und der Exodus, also der Weg Israels aus der Sklaverei, aus Ägypten heraus in das gelobte Land. Das ist eigentlich so die Folie sozusagen, das zweite Buch Mose, was uns hier jetzt durch die nächsten 4 Wochen begleitet. Naja, und zwischen Ägypten und zwischen dem neuen, großartigen Land, da liegt dummerweise noch so ein kleiner Weg. Halt so eine kleine Wüste. Das ist ja nur die Zeit dazwischen. Also zwischen dem, wo man herkommt und wo man hin will. Und dazwischen muss man halt durch. Wie so eine Durchreise. Also wenn du in Urlaub fährst, ist ja eigentlich nicht so der Weg das Ziel, sondern eher das Urlaubsziel dann vielleicht. Und Israels Erfahrung, die sie dann machen, ist, es dauert länger, als man denkt in der Wüste. Das haben sie nicht gedacht, dass sie da 40 Jahre drin feststecken. Die Erfahrung, die sie darin machen, ist aber auch, die Wüste ist trotzdem nicht das Ziel, auch wenn es länger dauert als gedacht. Das Ziel ist das verheißene Land. Und sie merken aber auch, Gott ist nicht erst in dem Ziel anwesend, sondern Gott ist schon auf diesem Weg durch die Wüste mit den ganzen Schleifen und den ganzen extra Kurven, die da nochmal gedreht werden, auch da ist Gott. Nicht erst, wenn man ankommt, nicht erst im verheißenen Land. Man könnte es vielleicht so sagen, sondern schon in der Wüste ist Gott da und verfolgt seine Ziele mit dir oder mit seinen Leuten. Der Auszug aus Ägypten, die Geschichte, die ja schon viele tausend Jahre alt ist, ist absolut erstaunlich, finde ich. Es ist ja einerseits wie die Geburtsgeschichte von Israel. Jedes Passafest fragt der jüngste Sohn den Vater, erzähl uns nochmal die Geschichte. Und es ist so, wenn du die Identität von Israel, also diesem Volk siehst, dann ist das die Quelle. Das ist die Urgeschichte dafür eigentlich. Eine historische Geschichte, also eine Geschichte, die passiert ist und die für ein ganzes Volk Identität gibt. Und das Verrückte oder das Erstaunliche, und ich glaube, das ist irgendwo dann Gottes Großartigkeit da drin, ist, dass diese Geschichte auch anwendbar ist auf viele andere Situationen. Also nicht nur auf Israel beschränkt ist, sondern auf viele, viele Situationen. Zum Beispiel Kleinbauern, unterdrückte Kleinbauern in Brasilien, die eigentlich Land haben, was nicht mal reicht zum Leben. Und dann die Großbauern, die sowieso so reich sind, schicken dann ihre Soldaten und oder ihre gekauften gewalttätigen Leute und klauen noch das Land weg. Für diese Kleinbauern ist diese Geschichte Auszug aus der Unterdrückung. Es hat ihnen Mut gemacht, aufzustehen und sich zu befreien aus dieser Knechtschaft. Ich weiß nicht, wie viele Frauen, die in unterdrückenden Strukturen festgesteckt haben, diese Geschichte für sich gelesen haben und gesagt haben, Aufbruch, das kann so nicht sein. Immer nur Sklavinnen unter diesen Strukturen. Und die Geschichte, mit dieser Geschichte hat Gott ihnen Mut gemacht, in die Freiheit zu gehen. Und Gott spricht durch diese Geschichte. Heute will ich den Fokus nicht auf das legen, sondern eher auf dich und mich, unsere persönliche Entwicklung. Auch darauf kannst du diese Geschichte legen oder diese Geschichte darunter legen, auf deine persönliche Entwicklung. Auf die Entwicklung unserer eigenen Persönlichkeit. Wenn wir mal so sehen, Israel am Anfang, warum kommt es nach Ägypten? Weil Ägypten der einzige Ort ist, wo du genährt wirst. Was könntest du sagen, sozusagen, das ist die Kindheit eigentlich, ne? Du bist angewiesen auf deine Eltern, sie nähren dich. Es ist wunderbar, du kriegst dort Essen. Josef war ja da als Vizekönig in Ägypten unterwegs. Und dadurch gab es Nahrung in einem Land voller Hunger für Kinder. Wenn sie sich trennen von ihren Eltern, würde das ja im Grunde, also Babys, auf jeden Fall den Tod bedeuten. Aber dann kommt irgendwann die Pubertät. Irgendwann merkst du, Ägypten nervt. Ägypten ist auch irgendwann genervt und hat seine Ängste und fängt an einzuengen. Und irgendwann gibt es Konflikte pur. Und irgendwann passt das nicht mehr. Israel passt nicht mehr in Ägypten rein. Und Ägypten wird immer härter und Israel wird immer größer. Und der Konflikt, der Streit, dass es einfach nicht mehr geht, die Entwicklung hier gebremst ist, wird immer deutlicher. Und bei Nacht und Nebel gibt es den Auszug mit Krawall aus der elterlichen Wohnung heraus. Und es ist wie ein Sterben durch das Rote Meer. Das Rote Meer ist das Todesmeer. Das ist der Tod. Durch den Tod hindurch in ein neues Leben hinein. Das ist wie eine Geburt. Die Schmerzen, kann ich jetzt als Mann so gut sagen, ne? Aber es ist ja irgendwie, habe ich mir sagen lassen, für Frauen manchmal vielleicht so ein bisschen wie auch Sterben und dann aber doch neues Leben dadurch. So auch in unserer Entwicklung. Wie durch so ein Sterben in ein neues Leben hinein und dann bist du da und dann bist du erstmal noch nicht im gelobten Land, sondern dann bist du in der Wüste gelandet. Nehmen wir mal das als ein Beispiel, zum Beispiel Martin Luther. Du kannst das ja auch auf deine geistliche Entwicklung sehen. Martin Luther, unser Kirchenfürst hier sozusagen, er hat das ja auch so gehabt. Im Grunde genommen hat er ein Stück weit unter seiner Selbstgerechtigkeit, also ich mache mich gerecht dadurch, dass ich gut bin und dass ich alles richtig mache, dass ich Mönch werde und dass ich alle Gebote befolge, ist auch erstmal wie so ein Ägypten gewesen. Hat erstmal funktioniert eine Zeit lang. Eine Religion zu leben, hat für ihn erstmal funktioniert. Aber dann merkt er, wo ist die Freiheit und ich schaffe es nicht und ich bin ein Sklave, ich bin ein Knecht und es ist nur eng für mich. Ich komme da nicht raus. Und es hat für ihn gebraucht, dieser Durchzug durchs Rote Meer, dieser Auszug aus dieser Religion in die Freiheit des Glaubens, dass die Gerechtigkeit im Glauben ihm geschenkt wird. Und diese ganzen pharaoischen Worte, sei besser, sei gerecht, sei gut, versinken in Gottes Meer. Der Sklaventreiber ersäuft und nun steht Martin Luther da und er ist noch nicht im gelobten Land. Er ist in der Wüste. Die ganzen Kämpfe, die ganzen Auseinandersetzungen, die ganzen Fragen, die er sich sicherlich auch gefragt hat, wieder zurück vielleicht nach Ägypten. Da hat man wenigstens ein Geländer. Da ist man wenigstens dran gewöhnt, dass man weiß, wo es längs geht. In der Wüste ist kein Geländer. In dem Aufbruch, in dem Neuen, in dem Glauben aus oder in der Gerechtigkeit aus Glauben, das musst du erstmal suchen, das Geländer. Das ist gar nicht so einfach, erstmal das immer wieder für sich zu entdecken. Und heute, wie gesagt, möchte ich diese Situation für uns einmal angucken. Für die Ägypter oder für die Israel war das ja so, dass sie gesagt haben, ah, lass uns wieder zurück. Die ersten Schwierigkeiten tauchen auf. Lass uns wieder zurück. Wir haben sie hier gesehen, unsere beispielhaft unsere zwei Israeliten. Nur zurück zu den Fleischtöpfen in Ägypten. Also zurück zu dem, wo wir herkommen. Lieber Sklave, lieber eingeengt. Lieber wird mir gesagt, was ich tun soll, als dass ich selber den Weg durchs Leben finden muss. Das hat ja auch Vorteile, Sklave zu sein. Du musst dir nicht Gedanken um dein Leben machen. Du musst dir nicht überlegen, wie willst du es gestalten. Freiheit musst du nicht gestalten, sondern du hast gar keine Freiheit. Dir wird gesagt, was du zu tun hast. Religion macht das. Glaube ist Freiheit. Aber das hast dir vielleicht noch nicht unbedingt immer gleich gesagt. So musst du leben, so musst du leben und das verunsichert. Und deswegen hat es in der Kirchengeschichte zuhauf ja Situationen gegeben, wo Leute wieder eigentlich aus der Freiheit wieder zurück in die Sklaverei gegangen sind, der Regeln sozusagen. Einfach ein paar Beispiele aus dem Leben, wo du gefragt bist. Willst du reifen? Willst du den Weg durch die Wüste gehen, auch mit den Schwierigkeiten, aber entdecken, dass Gott auch in der Wüste bei dir ist? Oder Flucht, aufgeben. Aufgeben als Möglichkeit. Du bist gefragt, ich bin gefragt, so ist unser Leben. Wollen wir uns weiterentwickeln oder stehen bleiben und zurück? Im Geistlichen oder auch im Persönlichen. Als Beispiel, du bist jetzt vielleicht zwischen 18 und 25 Jahren, du bist aufgebrochen in einen neuen Lebensabschnitt und naja, Mensa-Essen ist nicht so gut wie bei Mutter zu Hause. Es ist auch leichter, so die von Muttern gefalteten Hemden sich so aus dem Schrank zu nehmen, als selber deine Wäsche zu waschen. Und es könnte eine Option sein, in Hotel Mama wieder einzuziehen. Es wäre leichter. Aber du würdest das Reifen verpassen. Du würdest nicht erwachsen werden. Das wäre schade. Du bist umgezogen, du bist neu in einer anderen Gemeinde. Und in einer alten Gemeinde, naja, da wusstest du, ne, wo es links und rechts, vielleicht war es auch manchmal ein bisschen eng oder so für dich, aber du wusstest alles. Jetzt bist du in einer neuen Gemeinde und es ist schon anders und es ist schon ein bisschen Wüste und du weißt noch nicht so genau die Wege. Aber es könnte deinen Horizont weiten. Das könnte ein nächster Schritt sein für dich in deiner Entwicklung. Und ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die sind 30 Jahre schon in ihrer neuen Gemeinde, aber im Kopf eigentlich immer noch in ihrer alten. Und wenn sie sich fragen, wie geht das eigentlich, wissen sie immer, dass das richtig ist, wie es früher war. Und dass es eigentlich falsch ist, wie es hier ist. Dabei ist es nicht richtig und falsch, sondern es ist nur anders. Und sich darauf einzulassen, das wäre der Moment, wo Reife, Entwicklung passieren kann. Aber in dem Alten, in Ägypten im Grunde genommen zu bleiben, verhindert, dass du reifst. Die Chance zur Reife nicht wahrzunehmen. Oder mit Sünden, die du tust, kann das auch so sein. Also Zielverfehlungen in deinen Verhaltensweisen. Zum Beispiel hast du dir vielleicht angewöhnt, bevor es zum Konflikt kommt, sagst du lieber nicht die Wahrheit. Ziehst du dich lieber innerlich vielleicht zurück oder sagst es nicht so, wie du es denkst. Also du lügst. Jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber möchte ich mal ein bisschen herausfordern an der Stelle. Und du erkennst, diese Konflikte so zu vermeiden durch Lügen, nein, das will ich nicht mehr. Das ist wie dieses Kind am Anfang, ne? Also was heult. Das will ich gar nicht mehr. Ich will in den Konflikt gehen, weil ich ja auch ein Bedürfnis habe, weil ich ja auch wer bin. Und die Wahrheit mal sagen, also so mein Bedürfnis, mein Interesse, auch, also nicht dominant, aber zumindest mal äußern. Und ich sag dir, Leute, wenn du das nicht so gewohnt bist, ist das so schwer. Das ist Wüste, das fühlt sich trocken an, das fühlt sich richtig schlecht an und du wirst diese Gedanken kriegen, dass du denkst, hey, das ist gegen Gott, was ich jetzt hier mache. Weil es sich so gewohnt eigentlich anfühlt, sich zu duckmäusern, sich aus dem Konflikt rauszuziehen und lieber in den Rückzug zu gehen. Aber dann vielleicht natürlich schlecht zu reden, sozusagen andersrum. Gott will dich da herausfordern. Es ist die Chance zu reifen an der Stelle. Du kannst weiter im Rückzug bleiben oder neu reifen. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber das habe ich irgendwie kapiert, dass so neue Erkenntnisse in der Gehirnforschung deutlich machen, durch die Wüste, also durch alte, gewohnte Gedanken, das geht nicht einfach so schnell, sondern das braucht, bis du Neues lernst, bis du in etwas Neues hineinkommst. Das braucht in deinem Gehirn seine Zeit, bis sich neue Pfade legen. Was das geistliche Leben angeht, denken wir ja oft so, das ist auch dann wie in so einem Moment. Es ist ein Akt der Reife. Das passiert in einem Moment. Aber das ist so eine kleine Vermischung zwischen dem Thema Errettung und Heiligung sozusagen und der Entwicklung, die Gott sieht. Errettung ist ein Akt. In dem Moment, wo jemand sein Leben Jesus Christus anvertraut, ihm das in seine Hand gibt, ist sofort Errettung da. Ne, der Schächer am Kreuz, Jesus, denk an mich. Und Jesus sagt, klar, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat zwar seinen Vorlauf, das hat in jedem Leben ja so einen Prozess, aber dann gibt es einen Moment, dann gibt es einen Punkt und dann ist sozusagen der Schalter umgelegt, dann ist Rettung da. Aber das ist nicht alles im Christsein. Das ist nie in Frage gestellt. Aber dann kommt ein Prozess. Die Alten haben das Heiligung genannt. Ich fand das immer blöd, muss ich sagen. Also Heil ist immer da, ganz sofort. Aber Heiligung, das ist das dann, was dann kommt. Aber ich glaube, das meint eigentlich so dieses Phänomen der Reife. Ich fand das doof, weil Heiligungsbewegung, das war ja im 19. Jahrhundert so ganz stark und Pietismus ist dadurch auch stark geprägt. Das habe ich vor allen Dingen so wahrgenommen, du darfst nicht tanzen, du darfst nicht Karten spielen, du darfst im Beziehungsbereich nur dies, das und jenes und das andere auf keinen Fall. Also Heiligung hieß für mich immer, du darfst nicht. Und Christen waren dafür bekannt oder sind dafür bekannt, dass sie gegen etwas sind. Ich gedacht, oh, das ist irgendwie nicht attraktiv, Heiligung. Aber wenn wir mal Heiligung als einen Reifungsprozess sehen, den Gott in uns tun will, dann ist das ganze Neue Testament voll davon. Einerseits von dem Heil, was in Gott und Jesus geschenkt ist, aber dass dann noch mehr passiert. Die ganzen Briefe, Paulus, zum Beispiel Kolosserbrief. Ich lese mal aus dem ersten Kapitel, Verse 9 bis 11. Er schreibt an die Kolosser, die gerettet worden sind, das sagt er vorher durch Jesus, da ist er begeistert drüber. Aber das ist nicht das Ende des Christseins. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, dass ihr gerettet wurdet, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird, und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Es gibt viele andere Stellen noch, wo klar ist, dieser Entwicklungsprozess, dieser Reifeprozess, das ist eigentlich schon das Konzept von Gott für Christinnen und Christen. Du kannst dich kindlich da rausziehen und dein Heil ist nicht gefährdet. So verstehe ich zumindest das Neue Testament. Aber dass du reifst, ein erwachsener, großer, erwachsener Mensch wirst, das ist schon deine Frage. Das ist schon die Herausforderung, die Gott dir stellt, die das, durch das Leben, in das du hineingesetzt bist. Und du kannst dich flüchten. Du kannst den Rückzug wählen. Du kannst wieder zurück nach Ägypten. Du kannst aber auch gehen und im Gehen reifen. Ich habe nochmal so ein, zwei Beispiele, die mir eingefallen sind, wo ich finde, wo Gott uns auch leicht herausfordert an der Stelle oder wo es sehr deutlich wird. Zum Beispiel in Teams, in denen du zusammenarbeitest, egal ob in der Arbeit oder auch Partnerschaften zwischen Mann und Frau. Also in Teams ist das ja eher so, dass man sich so seinesgleichen sucht, ne? Also Leute, die so ähnlich ticken wie du, mit denen denkst du gleich so, ach, seelenverwandt und ah ja, das flutscht und wir werden unsere Ziele ganz leicht erreichen. Harmonie und das klappt. In Partnerschaft ist ja noch so diese Erotik da drin, da drehst du ja erstmal so ein bisschen sozusagen deine Wahrnehmung um und findest ja vielleicht auch gerade das andere so wunderschön. Das würdest du in einem Team vielleicht nicht erstmal so wollen, aber wenn du verliebt bist, dann findest du das andere den Schatz, den du möchtest und bist bereit. Aber dann, irgendwann gehen die Hormone zurück und dann hast du die konträren Sachen in deiner Partnerschaft. Und dann Reifen oder Rückzug. Aufgeben, Flucht, also wieder heulen oder sich dem stellen, darüber sprechen. Dieses Abenteuer eingehen, dass zwei Welten, die eigentlich ganz anders sind, sich verbunden haben und nun miteinander irgendwie auf dem Weg sind. Mut zur Reife, Möglichkeit zur Reife ist da viel gegeben. Und in Teams ja so ähnlich. Leider habe ich immer wieder Teams erwischt, wo Leute sind, die so anders sind als ich. Ich weiß auch nicht, komme ich nicht weg von. Ja, da sind Leute, die mögen gerne planen. Und die wollen Abläufe und die wollen dann so Qualität nochmal sichern und so. Wo ich sagen würde, ach, das muss nicht so ganz genau und so. Und ich sag's euch, da ist so eine Stimme in mir, das ist nicht geistlich, die stehen jetzt Gott hier im Weg, wieder mal so Bremser. Aber ich weiß, Gott hat mir diese Menschen zur Reife gegeben. Das andere, was ich nicht so habe, soll mich erweitern, soll mich reifen lassen. Und egal, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, nimm mal das Gegenteil und dann stell dir die mal in deinem Team vor. Und du könntest sie raus, also na, Rückzug ist eine Möglichkeit, das kann auch aggressiv werden. Also du kannst ja auch sagen, statt dem Rückzug, du gehst lieber in die Aggression. Du mobbst sie raus. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Rückzug, das ist das Friedliche sozusagen, das Stille, ob das so besser ist, weiß ich nicht. Oder du bist aggressiv und mobbst sie raus. Aber laut dem Neuen Testament, laut dem, was Gott für dich will, ist Reifen, die Auseinandersetzung, dieses Aneinanderbleiben und den anderen verstehen, das, womit er dich herausfordert. Du kannst natürlich sagen, ah, das ist hier nichts, ne? Alles ungeistliche Leute. Das kannst du zu deinen Geschwistern dann so sagen, so den geistlichen Geschwistern, ja, passt alles nicht mit Gott und so. Und vielleicht hat Gott dich aber gerade genau da reingestellt zur Reife. Ich möchte schließen mit einer, ich glaube, das ist jetzt einfach jetzt mal, ist jetzt mal so meine Meinung. Ich weiß nicht, ob die von Gott ist, also das möchte ich jetzt überhaupt nicht so sagen. Aber dieser Gedanke kam mir so. Ich gebe euch das mal weiter, diesen Gedanken. In den letzten Jahren sind ja viele geflüchtete Menschen zu uns gekommen. Und ich glaube, wir als Land haben eine Herausforderung damit bekommen. Reifen oder Rückzug. Reifen, neue Kulturen integrieren, einfach mal das andere auch irgendwo seinen Platz finden lassen in unserem Land. Also in der Fußballmannschaft hat es ja geklappt, also in der Nationalmannschaft, aber geht das auch so? Nicht ganz einfach. Reifen oder Rückzug? Ich glaube, viele Menschen hatten irgendwann die Nase voll und sind in den Rückzug gegangen. Sind in Stadtteile gezogen, die nur deutsch waren, wo auf keinen Fall irgendwie ein Geflüchteter hinkommt. oder sind in aggressiven Rückzug gegangen. Wenn wir diese Geflüchteten hier nicht hätten, dann. Gott fragt uns, willst du reifen? Bist du bereit zu reifen? Also ich will das jetzt nicht vereinfachen, aber so die Grundtendenz, glaube ich, könnte darin etwas sein. Und wiederum an die Geflüchteten, die ihre Heimat verlassen haben, wie aus Ägypten jetzt in der Wüste sind und dachten, sie sind schon im gelobten Land und dann bist du hier in Deutschland und kannst die Sprache nicht und die Kultur ist so anders und das gelobte Land erpuppt sich erstmal noch als Wüste. Ich glaube, auch als geflüchteter Mensch stehst du vor dieser Frage. Nicht nur als Mensch, der schon hier alteingesessen ist. Reifen oder Rückzug? Willst du reifen? Akzeptieren, dass das hier eine andere Kultur ist, dich irgendwo auch integrieren und lernen? Und das ist nicht, reifen ist nie einfach, ist nie der einfache Weg. Aber reifen, das führt zum Erwachsenwerden, zur nächsten Entwicklung. Du kannst aber auch in Rückzug gehen. Dich nur in deiner Familie aufhalten, dich nur mit Leuten aufhalten, die deine Sprache sprechen. Also du bist zwar in einem anderen Land, aber du gehst in einen Rückzug in deine Welt. Reifen oder Rückzug? Das sind wir alle gefragt. Die Erfahrung von Israel, dieses Buch Exodus, sagt uns eins: In dieser Wüste ist Gott schon jetzt da und er unterstützt dich in deinem Reifen. Und ich möchte euch zwei Bücher zum Schluss ans Herz legen. Wenn euch das so, wenn das irgendwie euer Thema ist, dieses innere Reifen. Thomas Harry, ein Schweizer, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die Kunst des reifen Handelns. Das ist nicht einfach, das fordert enorm heraus und das deckt so auf, ne, wo du vielleicht flüchten würdest und sagst, ach, das ist nichts, ich hau ab hier, da fordert er dich heraus. Das zu lesen, also ich lese das in so einer Männergruppe, wir sind drei Männer und wir gönnen uns das immer so Kapitel für Kapitel, einmal im Monat, das reicht auch, ein Kapitel reicht völlig pro Monat, weil es so intensiv ist und weil so du da herausgekitzelt wirst in diesen Reifeprozessen, empfehle ich euch. Also es ist nicht für Männer nur, ne? Also das ist klar, das ist, ja, also auch Frauen müssen reifen, das ist klar. Und dann gibt es hier noch so ein Buch, Hüttenzeit, Bergweisheiten für das gute Leben, nicht auf dem Gipfel, sondern im Tal. Auch ein hervorragendes Buch, sich in diesen inneren Prozess hineinzubegeben. Unsere Bücherstube hat diese beiden Bücher vorrätig und da könntet ihr euch bedienen. Amen.